Deutschlandfunk, Information und Musik.
So feinsinnig wie in diesem Klavierstück von Charles-Marie Widor geht es nicht immer zu, wenn von politischer Sprache die Rede ist. Und insbesondere nicht, wenn es um Populismus geht. Thomas Nier lehrt an der RWTH Aachen germanistische Sprachwissenschaft, richtet sein Augenmerk besonders auf die Politolinguistik, also den öffentlichen politischen Sprachgebrauch. Und sein jüngstes Buch, das er zusammen mit Jana Reißen-Kosch herausgegeben hat, lautet »Volkes Stimme« zur Sprache des Rechtspopulismus und ist vor kurzem im Duden Verlag erschienen. Ihn habe ich gefragt, Sprache ist ja naturgemäß nie nur Informationsträger, sondern immer auch Medium, Kommunikationsträger, Bedeutungsstifter, Beziehungsstifter. Wenn Politiker also von sich oder mehr sogar noch von anderen sagen, sie seien Populisten, was tun sie dann? Nutzen sie eine verkürzte Wortbedeutung?
Also wer das Wort Populist benutzt, der tut ganz viel damit, unter anderem meistens den politischen Gegner abwerten, denn Populisten sind meistens immer die anderen und dann ist es klar abwerten, vielleicht ist es sogar ein Schimpfwort. Es gibt einige wenige Politiker und ich benutze jetzt bewusst die männliche Form Politiker, Politikerinnen kenne ich nicht, die das tun, aber einige wenige, die sagen von sich, sie seien Populisten und Populist sei doch gar nichts Schlimmes. Und da wird natürlich eine spezielle Wortbedeutung verwendet. Das zielt einfach darauf ab, in Populist steckt natürlich Populus, das Volk. Politiker sind Volksvertreter oder sollen Volksvertreter sein. Und dann lautet das Argument immer, das ist ja geradezu in unserer Stellenbeschreibung enthalten, dass wir Populisten sein müssen. Ja, das ist ganz witzig, das Argument. Aber natürlich, wenn wir das Wort Populist benutzen und Populismus, dann meinen wir eben üblicherweise etwas anders damit und eben nicht einfach nur Volksvertreter.
In einem kürzlich erschienenen Beitrag in den Mitteilungen des Instituts für deutsche Sprache haben Sie die Annahme vertreten, und mit der sind Sie nicht alleine, das sei im Grunde eine Art Stellvertreterwort für etwas, was bis vor kurzem noch Extremismus oder Extremist hieß.
Also ich denke nicht, dass die Bedeutung von Extremist und Populist identisch ist, aber in den letzten Jahren hören wir natürlich häufiger das Wort Populist, zumindest gefühlt. Ist das so? Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Populisten in der Öffentlichkeit stärker auftreten, mehr zu hören sind und dass mehr einfach über das Phänomen Populismus auch diskutiert wird.
Wer sich verfassungsfeindlich oder demokratiefeindlich verhält und vielleicht dazu auch Mittel heranzieht, das zu bekämpfen, handelt extremistisch. Und wer das nicht so bezeichnet, spielt vielleicht den Populisten in die Hände oder verharmlost sie?
Ich finde das ganz schwierig und in der Politikwissenschaft ist der Extremismusbegriff ja auch umstritten. Denn wer legt eigentlich fest, wo der Extremismus anfängt und wo es sich nur in Anführungszeichen um Radikalismus handelt? Und dann kann man sich fragen, ist Radikalismus gut, den Dingen bis auf den Grund zu gehen? Ist Extremismus böse? Das sind ganz schwierige Konzepte. Und ich würde mich da berufen einfach auf unsere Verfassung. Das ist ja ein guter Text. Und wer versucht, Grundwerte, die in der Verfassung verankert sind, zu bekämpfen, und sei es auch nur durch Sprache, durch Argumente, da muss man natürlich vorsichtig sein. Und da kann man natürlich auch zu Recht fragen, muss die Demokratie, eine demokratische Gesellschaft, sehenden Auges akzeptieren, wie jemand versucht, sozusagen an ihren Grundpfeilern Hand anzulegen. Das muss so eine Gesellschaft, glaube ich, nicht tun.
Sie sind Professor für germanistische Sprachwissenschaft und betreiben etwas, was man Politolinguistik nennt. Nun haben wir damit begonnen, Sie haben es auch gesagt, wer das Wort von Populisten benutzt, hat Interessen, meistens werden damit andere Konkurrenten abgewertet oder ähnliches. Was ist es denn dann aus Ihrer Sicht? Ein Kampfbegriff, ein Schlagwort, ein umstrittenes Wort, ein Schimpfwort vielleicht sogar?
Es ist sicherlich ein Kampfbegriff. Man wertet politische Gegner pauschal damit ab. Und man müsste dann natürlich sagen, was man genau damit meint und was das Populistische ist an den Äußerungen des Gegners. Ich bin nämlich der Meinung, dass nicht Personen populistisch sind per se, sondern dass bestimmte Äußerungen populistisch, mehr oder weniger populistisch sein können.
Ein zentraler Punkt Ihrer Argumentation ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Populisten dazu neigen, Begriffe umzudeuten und umzuwerten. Das Wort selber, Kern unseres Gesprächs, ist ja die Frage danach, wie populistisch vielleicht die Rede vom Populismus selber ist. Also, es klingt irgendwie sympathisch, guckt man aber im Wörterbuch nach, findet man da demagogische Neigungen damit Massen anzuziehen, dramatische Überspitzung, Verfälschung und ähnliche Dinge. Das heißt, wenn wir heute von Populismus reden, dann beschneiden wir es doch eigentlich um diese Elemente, so wie sie im Wörterbuch stehen.
Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, weil man ja meistens nicht weiß, wie der Begriff verwendet wird von den einzelnen Leuten. Ich hätte eine Definition anzubieten, die auch ein paar dieser Bestandteile enthält. Was, glaube ich, für Populisten, und die sind ja heutzutage in der Bundesrepublik meistens am politisch rechten Rand anzutreffen. Und da sind doch immer wieder einige Punkte, die auftauchen. Einerseits, dass die sich immer darstellen als der kleine Mann aus dem Volke, der mit dem Volk gegen eine korrupte Elite kämpft. Das ist schon mal ein Punkt. Und auf sozusagen einer anderen Achse, da wird immer gekämpft gegen das Fremde. Also typischerweise gegen Migranten, gegen Muslime. Das Feindbild kann man beliebig erweitern. Und das ist natürlich nicht besonders glaubwürdig, wenn beispielsweise Politiker, die im Bundestag sind, sich verkaufen als Menschen aus dem Volk, die mit dem Volk gegen eine Elite kämpfen.
Professor Meuthen und Dr. Gauland.
Ganz genau. Und das ist nicht besonders glaubwürdig, wenn Gauland beispielsweise sich als kleiner Mann aus dem Volk darstellt. Das ist ein gutes Beispiel.
Ganz wichtig dabei ist auch, das haben Sie in einem Kapitel Ihres jüngsten Buches Volkes Stimme, die Skandalisierung. Die Skandalisierung und Dramatisierung. Die Zeit rast so schnell, wir erinnern uns noch, aber es ist schon wieder 3 Jahre her, dass Herr Gauland beispielsweise zu dem Fußballnationalspieler Ex-Boateng sagte, da möchte man ja den nicht als Nachbarn haben. 2 Jahre später, im Januar 2018, war es der Bundestagsabgeordnete Jens Meyer, der von Noah Becker als kleinem Halbneger sprach. Das sind auch so typische Beispiele.
Das sind ganz typische Beispiele dafür, dass immer wieder Tabus gebrochen werden. Ich denke, sie werden bewusst gebrochen, das ist eine Strategie. Und spannender fast noch als diese Tabubrüche sind die Reaktionen, die dann kommen. Das sind nämlich meistens fadenscheinige, halbherzige Entschuldigungen, aber das Tabu ist gebrochen und die Leute haben wieder eine große Bühne gehabt. Also beispielsweise hat Gauland ja gesagt, er habe Boateng gar nicht beleidigt, sondern nur die Meinung irgendwelcher Leute wiedergegeben, denn das Zitat lautet ja in der Tat, die Leute wollen so einen nicht als Nachbarn haben. Und die Reihe lässt sich fortsetzen, der zitierte Meyer, der hat gesagt, er habe diesen Tweet gar nicht abgesetzt, das sei ein Mitarbeiter gewesen. Und bekannt ist ja auch noch das Beispiel von Gauland, wo er sagt, er wolle die Ausländerbeauftragte in Anatolien entsorgen. Da gab es nachher auch merkwürdige Ausflüchte nach dem Motto, ja, das Wort sei vielleicht ein bisschen deplatziert gewesen, aber so jemand habe in Deutschland nichts verloren. Das heißt, da wird noch eins draufgesetzt, jemand, der eine politisch andere Meinung vertritt, soll des Landes verwiesen werden. Das ist ja durchaus ein Skandal. Und meine Befürchtung ist, dass mit diesen ständigen Tabubrüchen der öffentliche Diskurs immer weiter nach rechts gerückt wird und diese Tabus, denn ein Tabu ist ja für sich genommen erstmal nichts Schlechtes, damit schützt man ja auch Minderheiten beispielsweise, dass durch diese ständigen Tabubrüche der öffentliche Diskurs wirklich roher wird und immer weiter nach rechts gerückt wird.
Ich höre bis hierhin, dass populistische Rede oder Rede mit populistischen Formen, Floskeln, Kampfbegriffen oder Schimpfworten vor allem eine Parolenproduziermaschine ist.
Ganz genau, es werden Parolen produziert und es werden immer wieder erstaunlich simple Lösungen präsentiert für komplexe Probleme. Und unsere Welt, unsere Gesellschaft zeichnet sich ja nun gerade nicht durch einfache Probleme aus, sondern höchst komplexe Probleme, die wir zu lösen haben. Und da ist es eigentlich klar, dass ganz simple Lösungen meistens nicht funktionieren. Die werden aber trotzdem immer wieder angeboten. Und denkende Menschen würden sich dann fragen, was sind denn die Konsequenzen, wenn ich diese einfache Lösung wähle? Und da kommt dann aber typischerweise keine Antwort mehr. Also beispielsweise aus allen Klimaschutzabkommen aussteigen. Beispielsweise alle Parteien abschaffen. Ja, wie organisieren wir uns dann? Was passiert dann mit unserer Umwelt? Darauf gibt es dann keine Antworten mehr.
Und genauso wenig klug ist es, sagen wir mal, Vertreter populistischer Auffassungen zu stigmatisieren, indem man ihre Politik beispielsweise unvernünftig nennt, so wie es die Grünen getan haben. Also ein Dualismus aufmacht. Populismus ist vorrational, ist verschwörungstheoretisch, ist unvernünftig, letztlich also eine Weltanschauung der Dummen. Und alle anderen sind das nicht.
Das halte ich auch für problematisch, denn ich sage mal, die professionellen Populisten, die sind sicherlich nicht dumm, die sind rhetorisch ganz geschickt in dem, was sie tun. Und außerdem verprellt man da natürlich auch ganze Bevölkerungsschichten, wenn man pauschal sagt, das ist alles dummes Zeug, was die sagen. Deshalb ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, sich klarzumachen, es gibt nicht populistisch Ja und Nein, sondern es gibt Grade von Populismus. Aber irgendwann ist natürlich das Maß so weit überschritten, dass das wirklich mit rationaler Argumentation nun gar nichts mehr zu tun hat. Und es wird dann nur noch auf Stimmungen gesetzt und es wird gehetzt gegen Minderheiten. Und dann wird es natürlich wirklich problematisch.
Was rät der Linguist, die Worte nicht alleine heranzuziehen, sondern immer ihre Verwendungsweise und dann genau zu gucken, was ist damit gemeint? Wir haben uns kennengelernt vor 2 Jahren, als das schlagende Beispiel, Sie haben das als Beispiel gebracht vom Denkmal der Schande, als der thüringische AfD-Fraktionschef Höcke davon sprach und sagte, natürlich, das stimmt so auch, aber das meinte er nicht. Das Gesagte war nicht das Gemeinte. Er meinte ein schändliches Denkmal. Also das ist natürlich ganz was anderes. Also da müssen wir sehr sensibel drauf gucken, um nicht in eine Falle zu laufen.
Das ist auf jeden Fall so. In der Sprachwissenschaft ist man sich eigentlich einig, dass Wörter ohne Kontext wenig aussagekräftig sind. Ich kann ja auch problematische Wörter zitieren beispielsweise und dann passiert eigentlich gar nichts. Man muss sich immer Kontexte anschauen. Man muss sich auch die Gesamtargumentation anschauen, in der ein Wort verwendet wird. Und dann kann man eigentlich erst seine Bedeutung wirklich ermessen. Und das ist auch der Aufruf, sozusagen solche Analysen von politischer Sprache auch nicht populistisch werden zu lassen, indem man sozusagen sagt, Person X hat Wort Y benutzt und deshalb ist jetzt Folgendes der Fall. Daraus kann man erstmal gar nichts schließen, sondern wie gesagt, Kontexte sind wirklich entscheidend.
Sagt Thomas Nier, er lehrt germanistische Sprachwissenschaft an der Universität in Aachen. Volkes Stimme heißt sein jüngstes Buch. Zusammen mit Jana Kosch-Reißen hat er es herausgegeben über die Sprache des Rechtspopulismus.